Deutschlandfunk Marktplatz.
Eine braune Banane, Käse mit hartem Rand, der sich hochbiegt, abgelaufener Joghurt, trockenes Brot. Was davon essen Sie noch und was davon landet bei Ihnen im Müll, obwohl es vielleicht noch genießbar wäre oder sich irgendwie weiterverarbeiten ließe? Jedes Jahr werfen wir zig Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Das sind Ressourcen, das ist auch Geld. Und das Wegwerfen, das passiert schon auf dem Acker, es geht weiter im Handel und auch zu Hause oder in Restaurants und Großküchen landet Essbares in der Tonne. Dabei ließe sich das vermeiden. Was hilft gegen die Lebensmittelverschwendung? Das ist unser Thema heute im Marktplatz, das besprechen wir bis 11:30. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich habe mir natürlich Gäste eingeladen zum großen Resteessen. Einmal David Jans von Foodsharing, einer Initiative, die Lebensmittel rettet, mit vielen Ehrenamtlichen Essen abholt und weiterverteilt. Guten Morgen, Herr Jans, nach München.
Guten Morgen, Frau Fröndrich.
Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg weiß, was auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar ist. Frau Schwartau, das verraten Sie uns in der Sendung. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen und viele Grüße aus Hamburg.
Ein reichhaltiges Buffet zum Frühstück in einem Hotel mit Eiern, Lachs, vielen Brötchensorten, Joghurts. Auch hier bleibt einiges liegen und landet im Müll. Wie kann eine Großküche gegen Verschwendung vorgehen? Das weiß Thorsten von Borstel. Sein Verein United Against Waste berät Hotels, Kreuzfahrtschiffe, andere Großküchen, Krankenhäuser. Willkommen auch Ihnen.
Guten Morgen, Frau Fröndrich. Grüße aus Ulm.
Und wir warten noch auf Raphael Dirnberger. Er ist Edeka-Marktleiter in Regensburg und im Moment steht die Leitung noch nicht. Wir werden ihn dann später hier in der Sendung noch begrüßen. Das sind unsere Gäste. An die können Sie bis 11:30 Ihre Fragen stellen. Live in der Sendung. Sie erreichen uns europaweit kostenlos unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 und Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de. Sie können dann auch Ihre Telefonnummer hinterlassen und dann können wir Sie zurückrufen. Herr Jans, als Essensretter, wie ist das denn bei Ihnen? Landet bei Ihnen noch Essbares im Müll oder haben Sie das wirklich komplett reduzieren können?
Also reduzieren können auf jeden Fall. Natürlich kann man sich nicht davor schützen, dass irgendwie mal ein kleines Lebensmittel verdirbt oder irgendwas schlecht wird. Also auch bei mir landet ab und zu mal etwas in der Tonne, aber wirklich sehr, sehr wenig, weil ich eben mich darauf konzentriere, dass es eben nicht passiert.
Mhm. Herr von Borstel, wie ist das denn bei Ihnen?
Ja, es landet immer auch bei uns in den Großküchen. Wir können die Lebensmittelabfälle nicht zu 100% reduzieren und vermeiden. Auch im Haushalt entstehen Küchenabfälle, beispielsweise wenn man Zwiebeln schält und so weiter und so fort. Aber wenn man sein Bewusstsein schärft, wie geht man mit Lebensmitteln um, auch die Wertschätzung für das Lebensmittel und wie viele Ressourcen und Arbeit da drin steckt, dann hat man ein anderes Bewusstsein, wird sensibilisiert und schmeißt dann auch automatisch weniger in die Tonne.
Und Frau Schwartau, die braune Banane, wird die bei Ihnen weiterverarbeitet oder ja, landet die dann im Zweifel doch in der Tonne?
Die braune Banane schmeckt ja häufig ganz besonders gut und da kann man zum Beispiel Honigbananen mitmachen, das kann man noch im Quark verrühren. Also bei mir landet wirklich sehr, sehr wenig in der Tonne, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir uns als Verbraucherzentrale viel mit diesem Thema befasst haben. Mhm. Und wenn wir es dann nicht lernen, wer dann sonst?
Wer sonst? Und wir haben jetzt auch Raphael Dirnberger bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Herr Dirnberger, Ihnen nach Regensburg.
Schönen guten Morgen.
Sie sind frisch zurückgekehrt aus Berlin, können wir sagen. Sie waren ja nominiert für den Preis zu Gut für die Tonne vom Bundeslandwirtschaftsministerium in der Kategorie Handel. Gestern war Preisverleihung in Berlin. Es hat aber nicht ganz gereicht.
Leider nichts gewonnen, ja.
Leider nichts gewonnen.
Nominierung ist auch schon ein Riesenschritt als wir als kleiner Player. Und dann sind wir zusammen nominiert gewesen, eben mit Penny und Aldi. Also war es ja trotzdem ein Riesenerfolg im Endeffekt.
Dann können wir dazu ja auf jeden Fall auch schon mal gratulieren. Wie ist das denn bei Ihnen privat, Herr Dirnberger? Landet bei Ihnen viel im Müll oder?
Oh je, ich bin dann eher ein schlechtes Beispiel. Also dadurch, dass ich ja quasi an der Quelle sitze, nehme ich mir schon mal gern zu viel mit nach Hause, wo dann auch mal was weggeschmissen wird. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also da bin ich kein gutes Vorbild.
Wir wollen uns jetzt mal anschauen, bevor Sie dann, Herr Dirnberger, vielleicht auch gleich nochmal erzählen, wie das bei Ihnen ist, wie Sie mit abgelaufenen Lebensmitteln in Ihrem Edeka-Markt umgehen. Andere Supermärkte schmeißen ja noch immer ziemlich viel weg und andere wiederum holen das raus. Sie containern, obwohl das in Deutschland eigentlich nicht erlaubt ist. Regina Steffens und Leonie Sontheimer, die haben für uns eine WG begleitet bei ihrer nächtlichen Containerfahrt durch Berlin auf der Suche nach Essbarem.
Oh, Brokkoli.
Der sieht auch nicht mehr so top aus, oder? Dann lassen wir den da.
Ein WG-Ausflug der etwas anderen Art. Es ist nach Mitternacht und ziemlich dunkel auf dem leeren Parkplatz eines Edeka-Marktes in Berlin. Jonas, Lea und Marius containern gerade. Sie leuchten mit einem Fahrradlicht in eine große Mülltonne und suchen nach essbaren Lebensmitteln. Die drei leben in einer Achter-WG in Berlin-Friedrichshain. Einmal die Woche schultern sie ihre großen Reiserucksäcke, ziehen sich weiße Plastikhandschuhe an und begeben sich mit den Fahrrädern auf Containerstreifzug.
Wenn man ein bisschen oben das Zeug wegnimmt, dann sieht man echt gut, dass da unten Blumen liegen, einzeln rumfliegende Weintrauben, Kartoffeln.
Und Salatschachteln.
Ja, und ganz viel Salat.
Der wandert in den Rucksack. Der Edeka ist der dritte von 6 Märkten auf der Route heute Nacht. Zwischen den einzelnen Läden liegen etwa 10 Minuten mit dem Rad. Jonas fährt von weg. Er hat die Märkte mit den offen zugänglichen Mülltonnen auf einer Karte auf seinem Smartphone grün markiert. Die Route kennt er auswendig, mitsamt Abkürzungen. Der nächste Stopp ist exponierter. Hinter dem Laden führt eine Rampe zu den Mülltonnen. Als die Gruppe sich nähert, löst sie einen Bewegungsmelder aus. Die Einfahrt wird in grelles Licht getaucht. Jonas, Lea und Marius stört es nicht, dass man sie jetzt von den Häusern gegenüber sehen kann. Für sie ist Containern Routine. Das war nicht immer so, sagt Marius.
Beim ersten Mal war es bei mir persönlich so, dass ich mit zittrigen Händen dahin gegangen bin. Jedes Knirschen an jeder Ecke habe ich irgendwie als potenziellen Polizeieinsatz gewertet. Und das ist total faszinierend, wie schnell das dann eigentlich abfällt und wie schnell dann vom völligen panischen, ängstlichen Zustand beim ersten Mal vielleicht jetzt schon so eine Situation geworden ist, wo man sagen kann, das ist, als wenn wir einen Wochenendeinkauf machen.
Doch diese Routine ist in Deutschland eigentlich illegal. Erst im Januar wurden 2 Studentinnen aus Bayern zu je 225 Euro Strafe und 8 Sozialstunden auf Bewährung verurteilt, weil sie beim Containern erwischt wurden. Der Tatbestand: Diebstahl. Wer unbefugt Müll aus einer Tonne nimmt, eigne sich fremdes Eigentum an, sagt Helmut Satzka. Der Professor für Strafrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München erklärt die Rechtslage.
Tatbestand des Paragraphen 242 des Diebstahls schützt eben das Eigentum. Und das Eigentum ist grundsätzlich erstmal in den Händen des Eigentümers. Er kann damit machen, was er will.
Auch wegschmeißen. Supermärkte wollen Eigentümer des Mülls bleiben, bis ihn eine Entsorgungsfirma abholt. Sie schließen ihre Tonnen deshalb oft ab. Auch aus Angst, dafür haften zu müssen, wenn jemand verdorbene Lebensmittel mitnimmt und krank wird. Wer beim Containern Schlösser aufbricht, kann außerdem wegen Sachbeschädigung bestraft werden. Auch Hausfriedensbruch liegt manchmal vor, wenn die Tonnen auf privatem Gelände stehen. Der Jurist Satzka schließt eine gesetzliche Regelung nicht aus, um das Dilemma zu lösen.
Eine Klausel, die dann auch sagt, dass auch eine entsprechende Verwendung durch Dritte auch nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfen. Das wäre durchaus denkbar.
So eine Klausel könnte in einem eigenen Gesetz oder im Lebensmittelgesetz verankert werden. Ungeklärt wäre, wer dann haftet, wenn Menschen an verdorbenen Lebensmitteln erkranken. Doch die Klausel ist ohnehin Zukunftsmusik. Jonas und seine Freunde in Berlin wollen nicht warten, bis Containern vielleicht irgendwann legal wird. Sie empfinden ihre nächtlichen Ausflüge als Notwendigkeit.
Also wenn man überlegt, dass knapp 1 Milliarde Menschen auf der Welt hungern, während wir unsere Lebensmittel wegschmeißen. Diese Verschwendungssucht ist halt so extrem, dass es keine andere Möglichkeit gibt, dem entgegenzuwirken, außer politisch aktiv zu sein. Und dazu zähle ich auch das Containern.
In einer Facebook-Gruppe teilen die drei Freunde gute Containerspots. Was sie selbst nicht essen können, geben sie an Freunde, Nachbarn oder Obdachlose weiter. Manchmal finden sie im Müll auch Dinge, die sie sonst nicht kaufen würden.
Voll die schönen Blumen gefunden. Pressieren steht drauf. Das wird voll schön im Wohnzimmer aussehen.
Es ist fast 2 Uhr nachts. Der 5. Laden hatte wegen Umbau geschlossen, beim 6. gab es noch Honigmelonen. Die Rucksäcke sind voll, die Gruppe für heute zufrieden. Ein paar Tage lang werden sie sich von den geretteten Lebensmitteln ernähren können. Ganz auf das normale Einkaufen verzichten allerdings auch sie nicht.
Containern allein deckt also noch nicht den Bedarf dieser WG. Herr Dirnberger, wie ist das denn bei Ihnen, wenn die WG jetzt bei Ihnen in die Tonnen steigen würde? Was würde man dort finden?
Das gab es früher bei uns auch, dieses Containern war eigentlich nie ein Problem. Aber also jetzt sind da deutlich weniger Lebensmittel in den Containern drin, eigentlich nur noch Sachen, die überhaupt nicht mehr verschenkt werden können. Also zum Beispiel auch, was ich jetzt Fleisch oder jetzt Fisch, der abgelaufen ist, wo jetzt auch dann wirklich gesundheitsschädlich wäre, wenn man es noch essen würde.
Das heißt, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, Sie verschenken ja Lebensmittel. Sie haben ja sogenannte Verteiler bei sich aufgestellt. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist eigentlich wirklich eine ganz einfache Lösung. Da stehen eigentlich nur bei dem einen Markt im Eingangsbereich Kissen. Da kommt dann alles rein, was jetzt nicht mehr verkauft werden kann. Das ist eben von der verbeulten Dose bis zum Obstgemüse, was jetzt ein bisschen schrumpelig ist und eigentlich nicht mehr so schön ist, wo dann nicht mehr gekauft wird, aber wo man auch problemlos essen kann dann auch.
Und das wird auch angenommen von den Kunden?
Das wird gleich von Anfang an, das machen wir jetzt seit 2 Jahren und das hat eigentlich ohne große Erklärung hat das von Anfang an super funktioniert. Weil wenn man sich so irgendwie so überlegt, das mit dem Containern ist zwar eine, ist ja, warum auch nicht, kann man ja gerne machen, aber an sich ist das doch der falsche Schritt, da muss man doch schon viel früher angreifen. Es kann ja nicht sein, dass man die Mülltonnen durchsuchen muss, das ist doch eigentlich irre.
Jetzt ist ja aber die Frage, vielleicht auch an Herrn Jans mal gestellt, wie ist das denn, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist und ja, Kunde, Kundin, die sich da was mitnehmen aus diesem Angebot in dem Supermarkt, wenn er am Ende dann Bauchschmerzen bekommt, ja, weil das Produkt vielleicht doch nicht mehr so gut war, wie ist das denn dann mit der Haftungsfrage?
Also im Prinzip, die Haftung geht ja, sobald das Datum abgelaufen ist, MHD, geht es ja von dem Produzenten auf den Verkäufer über. Und es ist halt die Sache, die bei Foodsharing ganz wichtig ist, dass wir den Menschen wieder Verantwortung geben wollen, dass die Menschen Verantwortung übernehmen müssen für ihre Lebensmittel. Das heißt, wenn ich Lebensmittel vor mir habe mit abgelaufenem MHD, dann mache ich das Lebensmittel auf, riecht dran, schaut es an, schmeckt und wenn es gut schmeckt, dann kann ich es essen. Ne? Das hat ja nichts mit der Genießbarkeit zu tun, dieses Datum. Und das ist im Prinzip der Weg, wo wir wieder hinwollen. Wir möchten nicht, dass die Menschen entmündigt werden durch ein Datum oder durch irgendein Label oder sonst irgendwas, sondern dass die Menschen Verantwortung übernehmen.
Mhm. Frau Schwartau, es gäbe ja auch die Möglichkeit, auf das MHD zu verzichten und auch eine andere Bezeichnung zu verwenden, Best Before End beispielsweise. Wie sehen Sie das? Wäre das hilfreich, dass man nicht mehr von Mindesthaltbarkeitsdatum spricht?
Ich denke schon, dass das hilfreich wäre, zum Beispiel Best Before oder ähnliche Begriffe dafür zu finden, also beste Qualität bis, weil mindestens haltbar, da denken noch viele, ja, wenn das jetzt überschritten ist, dann muss ich es wegwerfen. Und man sieht ja auch in den Studien, 25% von den Lebensmitteln, die über MHD sind, die werden noch in ungeöffneten Packungen weggeworfen. Das heißt, die Verbraucher riechen nicht dran, sie schmecken nicht dran, sie werfen einfach weg. Und diesen Namen sollten wir als allererstes mal ändern. Das ist unsere Meinung dazu.
Und das wäre dann eine politische Aufgabe.
Genau, da könnt ihr die Politik wirklich noch nachbessern.
Sie haben ja auch eine Übersicht erstellt, welche Produkte nach Ablauf des MHDs noch wie lange genießbar sind. Gibt es da eine Faustregel?
Wir haben zusammen mit den Tafeln Plakate und auch Flyer gemacht, weil es einfach wichtig ist, den Leuten auch zu sagen, prüft doch mal mit euren Sinnen, mit den Augen, mit der Nase, mit dem Mund, ob das Lebensmittel noch gut ist. Und das kann man eigentlich auch, nicht? Also bei Bier zum Beispiel, das ist häufig noch mehrere Monate länger haltbar, als das MHD vorgibt. Aber wenn oben Schimmel treibt, das kann man sich angucken. Wenn sich Pünktchen bilden, ein Teppich ist, Flockenbildung, wenn es muffig und stechend riecht oder bitter schmeckt, das sind alles so Kriterien, die sagen wir jetzt den Konsumenten und dann können sie mit ihren eigenen Sinnen prüfen, ist das noch gut oder soll ich es doch lieber entsorgen.
Und auch so Dinge wie Reis und Nudeln sind ja zum Teil noch ja, mehrere Monate lang haltbar, geht da aus Ihrer Tafel hervor.
Genau so ist es und es kann natürlich auch noch länger sein, nur uns haben die Tafeln gesagt, dass ihre Kunden, die da am Tresen stehen, natürlich auch gute Lebensmittel haben wollen und manchmal denken sie, ach, das ist ja schon jetzt kurz vor Ablauf des MHDs und deswegen wollten die Tafel eine konkrete Zahl und man kann natürlich sagen, Reis hält sich noch mindestens 1 Jahr, aber es kann sich auch noch länger halten, aber wir wollten hier den Kunden auch sagen, hier habt ihr mal eine Zahl, damit ihr Klarheit habt und das ist auch gut angekommen.
Und wir haben diese Übersicht auch auf unserer Internetseite verlinkt unter deutschlandfunk.de auf der Sendungsseite Marktplatz. Da können Sie sich diese Übersicht auch anschauen. Herr von Borstel, Sie beraten ja Großküchen. Sie hatten jetzt auch schon mehrere Termine in Berlin im Landwirtschaftsministerium. Ich würde vielleicht noch mal ganz an den Anfang gehen wollen und an Sie die Frage stellen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Zahlen darüber, wie hoch die Lebensmittelverschwendung eigentlich ist, von 11 Millionen bis 18 Millionen. An welche sollten wir uns denn da eigentlich annähern?
Ja, es gibt, wie gesagt, die Studie von der Uni Stuttgart von 2011. Das geht um die 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle, aber eine aktuelle Studie vom WWF mit 18 Millionen Tonnen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Sektionen, also von der Landwirtschaft bis zum Verbraucher. Uns geht's, das ist eine Zahl, das ist eine wissenschaftliche Zahl, mit der kann man arbeiten. Aber uns geht's darum, also auch in unserem Bereich, in der Außerhausverpflegung, also von der Gastronomie, den Krankenhäuser, Betriebsrestaurant etc., haben wir zwischen 1,9 und 3,4 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr. Aber diese Zahl ist sehr wissenschaftlich geprägt, für uns eine Basis, aber wir versuchen natürlich durch eine Abfallmessung vor Ort Lösungen zu entwickeln und da brauchen wir einfach die Betriebe, um vor Ort genau zu erkennen, wo entstehen die Lebensmittelabfälle und dann kann man nämlich auch reduzieren. Aber für uns, diese Zahl ist dementsprechend eine Basis.
Jetzt haben Sie es schon angerissen, die Abfallmessung vor Ort. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das, wenn Sie da in einer Großküche versuchen zu gucken, wo entstehen die meisten Abfälle?
Ja, wir haben den klassischen Küchenprozess. Das fängt natürlich beim Einkauf an. Ich kaufe die Ware ein. Die Ware wird dann in der Großküche gelagert. Sie wird von den Köchen zubereitet und portioniert. Wir nennen es den sogenannten Mise en Place. Alles, was dann in der Großküche oder auch teilweise in der Hotellerie, beispielsweise beim Frühstücksbuffet, in der Ausgabe liegt, und natürlich, was vom Gast zurückkommt, also der sogenannte Tellerrücklauf. Und auf Basis dieses Küchenprozesses haben wir eine Messmethode entwickelt, ein sogenanntes Abfallanalyse-Tool, wo wir in den vier Bereichen wie Lager, Zubereitung, Ausgabe, sprich Überproduktion und Tellerrücklauf eine Abfallmessung durchführen von ca. 4 bis 6 Wochen. Und dann erkennen wir, wo entstehen die meisten Abfälle und daraus entwickeln wir Lösungen zur Reduzierung und beraten dann die Großküchen, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um hier den Lebensmittelabfall zu reduzieren.
Mhm. Welche Großküchen sind das so? Ich hatte jetzt schon Hotels erwähnt, auch Kreuzfahrtschiffe, aber es können auch Krankenhäuser und Schulen sein, oder?
Ja, wir haben die ganze Bandbreite der Außerhausverpflegung. Die fängt an bei der klassischen Gastronomie, die geht aber auch dann in die Krankenhäuser, Alten- und Pflege- und Seniorenheime, große Betriebsgastronomien. Also jedes Unternehmen hat auch eine Mitarbeiterverpflegung. Wir haben allein in Deutschland ca. 2000 Krankenhäuser, über 30.000 Betriebsrestaurants. Ja, von Schulverpflegung, Kindergartenverpflegung, aber auch in JVA-Einrichtungen und auch auf Kreuzfahrtschiffen, also sozusagen überall, wo außer Haus gegessen wird, in dem Umfeld bewegen wir uns und da entwickeln wir Lösungen und beraten die Großküchen dahingehend.
Nehmen wir uns mal das Beispiel Hotels raus. Sie haben das Frühstücksbuffet ja auch schon kurz angesprochen. Welche Möglichkeiten hat man denn da? Man möchte ja die Gäste auch nicht vergraulen, man möchte mit einem guten Frühstücksbuffet punkten. Kann man ja jetzt nicht einfach, also welche Reduktionsmöglichkeiten gibt es da?
Die Herausforderung ist, dass wir natürlich alles, was beim Gast war und ist, dürfen wir nicht weiter verwerten, sondern es landet am Ende des Tages in der Tonne. Das ist einfach die Herausforderung, das sind die Richtlinien, die wir in der Gastronomie haben.
Das heißt, es muss weniger auf dem Teller erstmal landen generell beim Gast? Oder
ja, aber natürlich, wenn das Frühstücksbuffet nachher um 11 Uhr abgeräumt wird, alles, was dort dann dementsprechend übrig bleibt, Wurstplatten, Käseplatten, Milchprodukte, Lachs und so weiter, das dürfen wir nachher am Ende des Tages einfach entsorgen. Und wir entwickeln Lösungen. Wir wollen aber jetzt natürlich nicht auf die Qualität und auf die Vielfalt verzichten, weil wenn ich im Frühstücks in der Hotellerie bin, beim Frühstücksbuffet, dann möchte ich ja wirklich auch gemütlich in Ruhe frühstücken und möchte diese Vielfalt genießen. Und es geht einfach nur darum, dass wir vielleicht auch mal einfach kleinere Brötchen entwickeln, weil ich möchte ein Brötchen, ich möchte ein Croissant, ich möchte ein Muffin und esse vielleicht auch noch einen Joghurt und ein bisschen Gemüse und ein bisschen Obst, also diese Vielfalt. Und hier versuchen wir einfach durch kleinere Brötchen diese Vielfalt beizubehalten. Und dennoch können wir dann entsprechend den Lebensmittelabfall dadurch reduzieren. Wir haben auch kleinere Wurstscheiben entwickelt für diese Brötchen. Aber es geht auch darum, kleinere Platten zum Anrichten von Wurst und Käse und von Lachs im Endeffekt gar nicht so viel in die Ausgabe zu geben. Denn alles, was in der Küche verbleibt, kann nachher weiterverarbeitet werden.
Und für die Gäste ganz kurz das noch gefragt, die Rückmeldung, die Sie da so bekommen, das wird angenommen?
Sehr positiv, denn ich denke, das Thema Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Es ist ein sehr emotionales Thema und wir möchten einfach weniger verschwenden. Und wenn ein Hotel proaktiv auf seine Gäste darauf einwirkt durch Kommunikation, können wir auch unseren Gast dementsprechend auch das Bewusstsein schärfen, ihn sensibilisieren und auch hier versuchen, den Lebensmittelabfall zu reduzieren. Denn auch der Gast spielt hier eine große Rolle, nicht nur die Küche oder das Hotel. Wir alle, die an dem Prozess beteiligt sind, müssen da dementsprechend auch unseren Beitrag leisten.
Dann haben wir jetzt schon mal gehört, wie das sich Lebensmittelmüll in Großküchen vermeiden lässt, vom Acker bis zum Teller. Wo können wir etwas tun, sodass Genießbares nicht im Müll landet? Das besprechen wir. Herr Jans, die Initiative Foodsharing, vielleicht erklären wir noch mal kurz, wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft Ihre Arbeit ab?
Also Foodsharing ist eine Plattform, da können sich alle Menschen kostenlos anmelden und können dann Lebensmittel teilen. Also zum einen auf der privaten Ebene, ich kann Essenskörbe einstellen, wenn ich privat was übrig habe, wenn ich irgendwie zu viel habe, zu viel gekocht oder die Ernährung umgestellt habe oder in Urlaub fahre, dann kann ich eben die Dinge, die sonst schlecht werden würden, eben weitergeben über Essenskörbe. Dann kann ich aber mich noch mehr engagieren. Ich kann mich an der Ortsgruppe anschließen vor Ort und kann dann eben auch bei Betrieben Lebensmittel retten. Wir haben über 5000 Betriebe bundesweit, die mitmachen, von Bäckereien über Supermärkte bis hin zu Marktständen. Da retten wir die Lebensmittel, die abends sonst weggeworfen werden würden. Und genau, da kann man mitmachen und sich engagieren.
Und braucht man irgendwie gibt es irgendwelche Voraussetzungen dafür? Großes Lastenfahrrad, Auto oder ist das egal am Ende? Kann jeder sagen, ich möchte gerne vom Betrieb XY abends was abholen und zu einem Verteiler dann bringen?
Das kann ich mir im Prinzip selber aussuchen nach meinen Möglichkeiten. Also man kennt die Betriebe, wo es eigentlich regelmäßig sehr viel abzuholen gibt, wo man sich mit einer Tasche oder einem Rucksack ein bisschen schwerer tut. Dann kann man sagen, okay, dann trage ich mich da nicht ein, wenn ich das irgendwie nicht schaffe, transportmäßig. Also ich kann mir wirklich, es gibt aber auch Betriebe, da retten wir ganz wenig. Wir haben auch viele kleinere inhabergeführte Betriebe, wo wir vielleicht nur eine Tasche voll retten oder ein Körbchen oder mal 5 Bananen oder wie auch immer. Wir retten ja auch Kleinstmengen. Also wir möchten einfach die Unternehmer unterstützen oder die Betriebe unterstützen, die sich gegen eine Lebensmittelverschwendung einsetzen und möchten das eben unterstützen.
Und das ist keine Konkurrenz zu den Tafeln, die ja wiederum auch vieles vom Handel abnehmen?
Nee, gar nicht. Also wir haben von Anfang an mit der Tafel zusammengearbeitet und machen das immer noch und ergänzen uns da auch ganz toll. Die Tafel hat eine ganz andere Zielgruppe, was ihre Spenderbetriebe angeht. Die müssen natürlich große Mengen in regelmäßigen Abständen retten, um ihre Kundinnen zu versorgen. Wir retten auf Bedarf, auf Abruf manchmal auch erst, wenn die uns anrufen, die Betriebe. Also wir haben nicht die Bedürftigkeit im Fokus wie die Tafel. Uns geht es um das globale Problem der Lebensmittelverschwendung. Wir möchten das wirklich in den Fokus der Gesellschaft drücken. Wir möchten wirklich auch zeigen, es wird auf allen Ebenen verschwendet und wir möchten dagegen was tun. Wir möchten nicht nur retten, sondern auch an die Ursachen ran. Und genau, wir ergänzen uns mit der Tafel sehr gut und wir dürfen nicht vergessen, dass wir teilweise auch bei den Tafeln noch Lebensmittel retten, die dort übrig sind. Ne? Da merkt man schon, dass dieses System völlig ausgeartet ist.
Das heißt also, das kann sein, dass Sie von der Tafel angerufen werden, weil dort zu viel aufgelaufen ist.
Genau, das ist nicht bei jeder Tafel der Fall. Es gibt sicherlich auch Tafeln in Deutschland, die haben zu wenig Lebensmittelspenden. Aber es gibt sehr viele Tafeln, mit denen haben wir eine aktive Kooperation. Da gehen wir mehrmals die Woche teilweise hin und retten sehr, sehr große Mengen.
Die dann nochmal weiterverteilt werden. Das sind ja dann sozusagen zweifach gerettete Lebensmittel, kann man ja schon fast sagen.
Genau, richtig.
Herr Dierenberger, Sie arbeiten mit Ihrem Edeka-Markt nicht mit den Tafeln zusammen. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?
Also da hatten wir eigentlich auch das gleiche Problem, dass die eigentlich sehr gut bei uns in der Region, die sehr gut mit Lebensmitteln ausgestattet waren, die Tafeln. Und da hatten wir auch die Vorgabe, dass die Tafeln von Anfang gemeint haben, sie möchten nur Lebensmittel haben, die noch nicht abgelaufen sind, also die noch ein MAD übrig haben. Und dann, ja, dann war das für uns jetzt einfach so die deutlich einfachere Lösung, das selber zu verschenken.
Das haben Sie ja auch schon erklärt, das funktioniert auch. Wie ist das denn mit so frischen Produkten oder auch mit Eierspeisen? Das sind ja Dinge, die beim Foodsharing, Herr Jans, das haben Sie, das ist bei Ihnen ja auch ausgeschlossen, das steht auch auf der Seite, Fisch, Geflügel und so, Zubereitetes, das sind Dinge, die Sie nicht retten, weil es da auch um die Kühlkette geht. Wie ist das denn bei Ihnen, Herr Dierenberger, was machen Sie da mit Produkten, die das MHD überschritten haben? Geben Sie die auch in die Boxen, dass die Kunden das umsonst mitnehmen können oder was machen Sie damit?
Ja, also generell gilt bei uns so der Grundsatz, weil mich die Mitarbeiter am Anfang auch ganz viel gefragt haben, ja, was dürfen wir reinmachen in die Kisten und was nicht. Und bei uns ist eigentlich der Grundsatz, es geht immer nach dem gesunden Menschenverstand. Also ich glaube, wie es am Anfang schon erwähnt wurde, man muss einfach wieder sich zurückbesinnen und denken, ja, würde ich das selber noch essen, kann man das noch essen? Und da glaube ich, sollte man gar nicht so starre Vorgaben geben, sondern man sollte sich wirklich überlegen, ja, würde ich das zu Hause jetzt noch essen, der Joghurt, wenn der jetzt eine Woche abgelaufen ist, passiert dann im Regelfall ja auch nichts. Und da muss halt der Kunde dann auch, hat ein bisschen die Verantwortung und muss dann halt auch selber probieren und für sich selber entscheiden, esse ich das jetzt noch oder nicht.
Jetzt hat, wenn wir darüber sprechen, was mit diesen Lebensmitteln passiert, dann ist das ja sozusagen, geht das ja nicht an die Ursache und an die Wurzel ran. Herr Janz, Sie haben das schon angesprochen. Vielleicht reichen wir die Frage mal an Frau Schwartau weiter. Was wäre denn eigentlich ja eine Ursachenbekämpfung? Haben wir eine Überproduktion? Haben wir zu viele Lebensmittel, die produziert werden?
Also die Wertschätzung den Lebensmitteln gegenüber ist nicht so besonders ausgeprägt. Und von daher denken viele auch, wenn ich das so billig eingekauft habe, dann muss ich das auch nicht verbrauchen, weil es mir halt nicht schmeckt, dann tue ich das weg. Und das ist sicher falsch. Ich denke auch, hier müsste in den Schulen auch viel mehr gemacht werden. Früher gab es ja auch noch Hauswirtschaftsunterricht. Ich bin ja auch ein älteres Kaliber schon. Ich kenne das noch. Wir haben gekocht in der Schule. Und ich denke, das sollte auch mehr eingeführt werden, dass einfach die Wertschätzung den Lebensmitteln gegenüber wieder steigt. Denn die ganzen Klimaprobleme haben ja auch mit unserer Ernährung zu tun. Und da ist es natürlich fatal, dass wir viel zu viel wegwerfen.
Herr Janz, Sie haben die Ursachen ja angesprochen. Wo sehen Sie neben der Bildung vielleicht noch weiteren Bedarf?
Also wir arbeiten bei Foodsharing ja auch politisch und vor kurzem hat die Ernährungsministerin Klöckner ja auch die nationale Strategie endlich vorgestellt, also die nationale Strategie der Bundesregierung gegen Lebensmittelverschwendung. Leider ist diese wieder sehr auf Freiwilligkeit der Unternehmen und im Handel sozusagen ausgerichtet. Wir fordern da wirklich, dass wir wirklich gesetzlich auch arbeiten, also dass wir entweder mit Sanktionen sozusagen auf Wirtschaft und Handel und so weiter zugehen, wenn dort Lebensmittel im großen Stil weggeworfen werden, oder man könnte auch den positiven Weg wählen, wenn zum Beispiel Unternehmer wie der Herr Dürnberger, der das sehr vorbildlich macht, dass man solche Unternehmer eben auch unterstützt und fördert.
Zum Beispiel, indem er für das bisschen, was noch in der Tonne landet, vielleicht niedrigere Abfallentsorgungskosten zahlt, oder was könnte man sich da vorstellen?
Zum Beispiel, es wird ja auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Es gibt ja in anderen europäischen Ländern, gibt schon Wegwerfstopps, es wird an über Steuererleichterungen, das wird hin, wie Sie gerade erwähnt haben, über Reduzierung der Abfallgebühren geregelt. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Wir haben einen ersten Hörer, der uns angerufen hat. Herr Schnürle aus Ulm, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Frage oder Ihr Beitrag?
Also weil es halt viel von den Problemen verursacht, die wir mit weggeworfenen Lebensmitteln bei uns haben, denke ich, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ja in den seltensten Fällen wirklich die Ungenießbarkeit eines Lebensmittels definiert, sondern eben dementsprechend den Sicherheitspuffer für den Hersteller oder den Verkäufer beinhaltet, dass das Lebensmittel mit dem Datum ausgezeichnet wird, wo es weit vor dem Zeitraum meist ausgezeichnet ist, als dass es wirklich dann nicht mehr genießbar wäre. Mhm. Und ich denke, das suggeriert eben halt bei vielen Menschen, wenn auf dem Joghurt ein gewisses Datum draufsteht, dass ich das einen Tag später noch mal essen kann.
Das haben wir einmal schon kurz angesprochen. Es hat sich auch ein Hörer gemeldet, weil ich vorhin von Ablaufdatum gesprochen habe. Und Mindesthaltbarkeitsdatum ist natürlich die richtige Bezeichnung. Herr Siegler hat sich da gemeldet, weil es eben suggeriert, dass man es dann nicht mehr essen kann. Wir haben, genau.
Und ich kenne eben, also ich bin öfters im Jahr in Russland. Und in Russland wird, also gerade bei Milchprodukten, wird eben auch anders ausgezeichnet. Also Camembert hat bei uns ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Mir persönlich geht es so, ich esse meistens erst 2 oder 3 Wochen nach Ablauf dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, weil er dann eben einen Reifegrad hat, der mir schmeckt. Und in Russland wird, gerade bei Camembert oder Käseprodukte, wird halt das Herstellungsdatum ausgezeichnet. Und dann ist in der Regel bei vielen Käsesorten noch eine Tabelle dabei, nach 4 Wochen habe ich den Reifegrad und den Geschmack zum Erwarten, nach 6 Wochen habe ich den Reifegrad und den Entschuldigung, und den Geschmack zu erwarten und nach 8 Wochen habe ich den Reifegrad und den Geschmack zu erwarten. Und ich denke, dass man da dem Kunden einerseits was Gutes tut Und es hat halt auch was mit Bildung über Lebensmittel zu tun.
Ja, Herr Schnöle, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich gebe das in die Runde. Ich sage schon mal vielen Dank und Ihnen und Ihren Kindern, die wir da im Hintergrund wahrscheinlich gehört haben, einen schönen Tag. Danke für den Anruf. Was Herr Schnöle gesagt hat, haben wir vorhin ja schon einmal kurz angerissen. Ich gebe das jetzt mal offen in die Runde. Das Best Before hatten wir schon mal. Ist das eine Option, dass man bei Käse beispielsweise dann mit Reifegraden arbeitet?
Also ich sehe das auf jeden Fall so. Also in anderen europäischen Ländern isst man ja auch Käse, der noch länger gereift ist. Das heißt, es gibt andere Geschmacksgewohnheiten. Und wenn man das angibt, das wäre ja eine sehr gute Lösung. Und ich denke, wir brauchen auch kein Datum bei Reis zum Beispiel oder auch bei Konserven nicht unbedingt. Von daher könnte man hier auch noch nachbessern. Aber ich möchte auch nicht, dass das ganze Datum wegfällt. Also ich denke, wichtig ist zu wissen, mindestens haltbar bis ist nicht, heißt nicht so gleich tödlich ab, sondern das heißt, das kann man auch noch weiter essen, man muss es prüfen. Aber ganz ohne Datum wäre es auch schlecht, weil das kenne ich aus früheren Zeiten, da hatten wir dann die ganzen Ladenhüter in den Regalen. Also ein bisschen brauchen wir, aber die Anregung eben des Hörers fand ich auch gut, das Herstellungsdatum auch mit einzubeziehen. Dann kann man ja selber auch entscheiden.
Ja, und ich finde es auch ganz wichtig, eben auch, haben wir auch schon mal erwähnt, das zu erklären, also dass man wirklich einfach einen Hinweis drauf schreibt, dieses Produkt muss nach Ablauf dieses Datums nicht automatisch nicht mehr genießbar sein. Ne?
Ja.
Und das eben, dass man eben die Verbraucherinnen eben auch unterstützt und eben das sagen wir, Vertrauen gibt. Ne?
Jetzt haben wir aber auch ja schon gehört, dass, das hatten Sie vorhin ja erklärt, dass die, wenn das MHD überschritten wurde, dass dann die Haftung an den Supermarktbetreiber dann eben übergeht oder denjenigen, der es dann eben noch in das Produkt in den Verkehr bringt. Wäre da nicht auch das eine Möglichkeit, ein Ansatzpunkt? Weil ja sonst, Herr Dürnberger vielleicht auch oder Kollegen von Ihnen sagen könnten, das bringe ich jetzt, das kann ich nicht mehr verkaufen, das kann ich auch nicht verschenken, weil sonst bin ich ja verantwortlich dafür.
Das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, ja, das mit dem, weil bei den meisten Lebensmitteln, man könnte es ja noch länger verkaufen, aber wir dürfen es einfach nicht verkaufen. Und da glaube ich, das ist ein Riesenhebel, wenn man da was dran ändern könnte, auf jeden Fall.
Ich denke, da ist auch der Gesetzgeber gefragt, nicht? Dieses rechtliche Problem, das existiert momentan überall. Es gibt ja in ganz Deutschland auch runde Tische gegen Lebensmittelverschwendung und überall diskutiert man diesen Punkt, wer ist dann haftbar? Und da müsste wirklich mal eine politische Lösung angesagt werden.
Auch beim Thema, auch beim Thema Foodshare.
Ja, wir hatten ja bei, als die Frau Klöckner diese nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung ausgerufen hatte, hatten wir einen ersten Dialogforum, ein politisches Dialogforum in der Außerhausverpflegung an diesem Tag im Bundesministerium. Und auch wir haben über das MHD, was für uns in unserem Bereich jetzt gar nicht so die Relevanz hat, aber wir haben das durchaus an die Politik auch herangetragen, sich mit dem Thema MHD im Gesamten auseinanderzusetzen. Und da gebe ich das an die Runde natürlich, gebe ich recht. Es muss auch einen politischen Rahmen geben, der muss überdacht werden und hier müssen einfach neue Regelungen runtergebrochen werden. Aber ich glaube, bei der Politik ist es auf jeden Fall schon mal angekommen und die machen sich darüber Gedanken.
Herr Jans, Sie wollten noch was ergänzen, glaube ich.
Das Problem ist einfach nur, dass die Politik sich schon sehr lange Gedanken macht und wir im Prinzip mit dem Rücken zur Wand stehen und Lebensmittelverschwendung hat ja einen sehr hohe Auswirkungen auch auf die Klimakrise und wir müssen jetzt dringend handeln und jetzt haben wir halt wieder eine Strategie in der Hand, die nur auf Freiwilligkeit abzielt und da haben wir eben große Kritik dran geübt, Foodsharing und eben auch andere Organisationen. Und da müssen wir dringend was machen. Es gibt ja auch Pilotprojekte zum Beispiel zum MHD, wo drauf steht, riech mich, schmeck mich, probier mich. Ich bin noch nicht schlecht, wenn das Datum abgelaufen ist. Sowas könnte man ja vielleicht auch verpflichtend einführen.
Wir haben oder auch eine Ampel oder sowas im MHD. Ist es rot, ist es gelb, ist es grün? Also ich denke, da gibt es viele Dinge oder Innovationen, die man einfach auch mal zusammentragen muss. Es braucht aber dieses nationale Dialogforum, um alle, die an dem Prozess beteiligt sind, in irgendeiner Form an einen Tisch zu setzen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, so wie Foodsharing oder wir als United Against Waste oder auch die Verbraucherzentralen. Ich denke, wir müssen alle dementsprechend hier den Druck weiter aufbauen, aber halt, wir brauchen den Dialog.
Ja. Vielleicht sollten wir uns auch alle nochmal zusammensetzen und nochmal einen Aufruf an die Politik starten, um hier auch nochmal ein bisschen mehr Druck zu machen.
Vielleicht.
Also nicht jede Organisation alleine, sondern wir mal alle zusammen.
Vielleicht hört ja Frau Klöckner jetzt auch zu und kann dann eben auch ihre Schlüsse ziehen. Wir haben auf jeden Fall einen weiteren Hörer in der Leitung, der wartet schon, Herr Terfer aus Frankfurt, wenn ich den Namen richtig verstanden habe.
Ja, aus Heidelberg sozusagen.
Aus Heidelberg.
Ich bin in Frankfurt, aber ich komme aus Heidelberg.
Ah ja, okay. Haben Sie eine Frage oder was ist Ihre Erfahrung mit Lebensmittelverschwendung?
Ja, ich hatte im Endeffekt nur eine ganz kleine Anmerkung. Das war, als ich das Thema hörte, ganz am Anfang der Sendung, da dachte ich, Mensch, das schoss mir ein Gedanke in den Kopf. dass meine Freundin und ich, wir haben zwei getrennte Haushalte und wir machen das alle ein, zwei Monate mal, jeder für sich oder gemeinsam, dass wir einfach mal ein paar Tage lang nichts Neues einkaufen, sondern von den Dingen, die in der Tiefkühltruhe oder im Gemüsefach in der hinteren Ecke sich befinden, dass wir einfach davon kreativ irgendwie noch was zu essen zubereiten, um zu vermeiden, dass diese Lebensmittel da dauerhaft ewig drin liegen und man dann irgendwann nach 3-4 Jahren sagt, ach, die Bolognese von vor 3 Jahren, ach, die ist jetzt durch, die tauchen wir jetzt nicht mehr auf. Also es ist im Endeffekt nur eine Kleinigkeit, aber ich fand diese Anregung ja so simpel und so genial.
Gute Idee.
Ja, gibt es hier schon Beifall von Frau Schwartau. Das heißt, Sie machen dann so alle 1-2 Monate ein eigenes Resteessen, um ja, genau, dass nichts
genau
verkommt.
Weil die Vorräte leer machen. Mhm.
Ja, vielen Dank
für
die Anregung.
Eine Anmerkung dazu, es gibt ja auch eine tolle Initiative vom Bundesministerium zu Gut für die Tonne, für den Konsument, für den Verbraucher. Da gibt es auch viele Tipps und Anregungen, wie man zu Hause den Lebensmittelabfall reduzieren kann, ähnlich wie das Beispiel jetzt gerade aus Heidelberg.
Sind in der Runde da noch andere Apps? Zu Gut für die Tonne ist ja auch eine App, die auch mit Rezepten aufwartet. Sind in der Runde dann noch andere Apps bekannt, die sich da aus Verbrauchersicht lohnen könnten? Können wir da ein bisschen sammeln, Frau Schwartau?
Ja, ich überlege gerade, also wir haben als Verbraucherzentralen haben wir auch kreative Resteküche, ein Broschürenangebot, wo man dann sagen kann, so jetzt ist so ein bisschen Schokolade übrig geblieben, was weiß ich, von Weihnachten kommt selten vor, aber kann auch sein. Und da kann man dann wieder das verflüssigen und daraus Muffins machen. Und da haben wir so ganz viele Beispiele, die gibt es bundesweit in allen Verbraucherzentralen.
Mhm. Wir wollen jetzt noch mal ein Beispiel hören von Raphael Fellmer aus Berlin. Er hat einen Supermarkt eröffnet, in dem er Produkte verkauft, die das MHD überschritten haben, die aussortiert wurden. Er hat im Prinzip ein Geschäft daraus gemacht und er verschickt sogar auch quer durch Deutschland die Produkte. Tina Hütte hat sich in dem Berliner Geschäft mal umgesehen.
Auf den ersten Blick scheint alles wie im normalen Supermarkt, einem sehr aufgeräumten. Vorne am Eingang Obst und Gemüse und die Kassen, dahinter lange Gänge mit Regalen, in denen sich Waren stapeln. Doch guckt man genauer hin, fällt einem auf, dass sich darunter viele untypische Sachen finden.
Es gibt ja mittlerweile über 600 Produkte bei uns, die wir gerettet haben. Und da gibt es sogar Salz, abgelaufenes Salz aus Australien, total verrückt. Aber wir haben sogar abgelaufenes Wasser, Quellwasser in einer Glasflasche. Wir haben hier witzige kleine Marken, aber auch so berühmte Marken, die man
Raphael
kennt.
Fellmer, der nicht nur beim Sprechen ein beachtliches Tempo hat, läuft durch die Gänge. Er zeigt auf Hipster-Limonaden und Schokoladen-Nikoläuse.
Ostersachen werden wir bald bekommen. Hier sind jetzt noch
an den Kühlregalen, wo eine junge Frau gerade Bio-Schlagsahne, Blätterteigrollen und veganen Wurstsalat einsortiert, greift er ein paar Waren heraus, um auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu zeigen.
Alles Mögliche letztendlich, was halt irgendwo entlang der Wertschöpfungskette bei Großhändlern wie Metro, aber auch bei Produzenten, was halt irgendwie übrig bleibt, weil es kurz vorm MHD Mindesthaltbarkeitsdatum ist oder bereits abgelaufen ist oder vielleicht einfach Überproduktion war, aus dem Sortiment geflogen ist. Es gibt ja leider tausende Gründe, warum Lebensmittel weggeschmissen werden.
Wie all seine Mitarbeiter trägt Fellmer einen weißen Pulli mit rotem Herz auf linker Brust, darunter das Logo Zierplus. So heißt Deutschlands erster Supermarkt für Lebensmittel, die sonst auf dem Müll landen. Die aussortierten Waren liefern Großhändler und Produzenten für einen symbolischen Preis und werden dann bis zu 80% günstiger verkauft.
Ich kaufe fast alle meine Sachen hier, Joghurt oder Käse und Gemüse, und deswegen bin ich eigentlich schon zweimal die Woche hier. Und als Student spart man natürlich immer gerne Geld, aber weiß nicht, es tut mir einfach irgendwie weh, immer Sachen wegzuschmeißen. Natürlich fürs Klima ist es auch gut.
Kunden, Händler, die Umwelt, alle gewinnen etwas. Win-Win-Win-Situation nennt Fellmer das, der jetzt in sein kleines Büro geht. Akquise muss er nicht mehr betreiben. Es gibt genügend Händler, die froh sind, ihre Waren so loszuwerden und mit dem Supermarkt zusammenzuarbeiten.
Angefangen habe ich 2009, als ich zum ersten Mal in die Mülltonnen wirklich gestiegen bin, um nach Lebensmitteln Ausschau zu halten. Leider haben sich die Zahlen nicht wirklich verbessert, sondern eher verschlimmert. Wir schmeißen immer noch die Hälfte aller Lebensmittel weg, die wir in Europa produzieren und die wir importieren.
Fellmer trinkt gerettetes Wasser. Er ist 36, Vater zweier Kinder. 5 Jahre hat er ohne Geld gelebt, bevor er anfing, Lebensmittel im großen Stil und legal zu retten. Er ist ein geübter Vortragsredner und überzeugend. 18 Millionen Tonnen jährlich. Eine Lkw-Ladung Nahrung pro Minute werden allein in Deutschland vernichtet, sagt er. Dabei wären rund 10 Millionen davon laut einer Studie des WWFs vermeidbar. Wichtig sei, dass die Leute den Unterschied zwischen Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum verstehen.
Dabei kann man die Lebensmittel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wo es abgelaufen ist, auf Wochen, Monate oder sogar Jahre bestens konsumieren. Und das Verbrauchsdatum, das ist halt so kritische Sachen wie rohe Eierspeisen, Hackfleisch. Das ist wirklich eine harte Deadline und das ist aber ein Zuverbrauchen bis und nicht mindestens haltbar bis Datum.
Um seine Idee für den Rettermarkt umzusetzen, startete Fellmer im April 2017 mit einer Crowdfunding-Kampagne und einem Investor, der 100.000 Euro gab. Inzwischen beschäftigt sie plus mehr als 70 Mitarbeiter an 4 Berliner Standorten, in denen täglich mehr als 1.200 Kunden einkaufen. Bis dato gelang es, 1.500 Tonnen Lebensmittel zu retten. In den Märkten und über den Onlineshop. 20.000 Pakete wurden bisher verschickt, darunter auch die Retterbox mit wechselnden Waren aus dem Sortiment, die bereits über 500 Kunden als regelmäßiges Abo beziehen. Und bald soll es bundesweit noch mehr Retter-Supermärkte geben. Ende des Jahres startet Fellmer sein Franchise-Projekt.
Wir haben über 100 Leute, die uns schon geschrieben haben, die Interesse haben, als Franchise-Partner dann irgendwo in Deutschland auch so einen Rettermarkt aufzumachen. Und wir liefern das Know-how, die Ware, das Branding natürlich, die Lebensmittelhygiene.
Die Lebensmittel retten, Bewegungen aus der Nische holen, das ist sein Plan. 1 Million Tonnen Lebensmittel will Fellmer in den nächsten 5 Jahren retten. Denn nach vegan, Bio, Fairtrade soll gerettet der nächste Trend werden.
Der Retter-Supermarkt aus Berlin. Herr Jans von Foodsharing, wie gefällt Ihnen dieser Ansatz?
Ist ein ganz wichtiger Ansatz. Also wir brauchen viele Initiativen und Ideen, um dieses Thema Lebensmittelverschwendung in den Griff zu kriegen. Kritisch sehe ich den Versand von Lebensmitteln quer durch Deutschland aus ökologischer Perspektive. Aber ansonsten ist es eine gute Idee und kann dem Thema nur gut tun.
Was es inzwischen ja auch gibt, das ist, es gibt ja die App Too Good To Go, die ist jetzt auch gestern ausgezeichnet worden bei dem Preis Zu Gut für die Tonne, wo ja Bäcker alle möglichen Restaurants, auch Hotels mitmachen können und dann nochmal gegen ein kleines Geld Essen abgeben. Wie sehen Sie denn dieses Angebot?
Im Prinzip auch eine tolle Ergänzung. Ich frage mich immer nur bei diesen Geschäftsmodellen, die auf Verschwendung basieren, wo dann das Interesse der Gründer ist, dieses Geschäftsmodell irgendwann aufzulösen. Also bei Foodsharing haben wir eine ganz klare, utopische Vorstellung. Wir möchten uns irgendwann wieder auflösen, weil wir vielleicht irgendwann das Problem der Lebensmittelüberproduktion, der Verschwendung im Griff haben. Ne? Und wenn ich aber ein Unternehmen aufbaue oder eine Geschäftsidee habe, wo Arbeitsplätze dranhängen, dann frage ich mich, wo ist mein Bestreben, das wirklich aktiv wieder auflösen zu wollen. Mhm.
Da können wir was dazu sagen von United in Space, weil wir ja auch in der Gastronomie tätig sind. Also wir finden die Initiative Too Good To Go auch sehr gut, weil natürlich nicht gerettet ist oder alles, was nicht verwertet werden kann, kann nochmal an Dritte weitergegeben werden. Unser Ansatz ist aber im Vorfeld zu reduzieren und zu vermeiden, also beim Ansatz an der Ursache arbeiten, um gar nicht überhaupt die Verschwendung aufkommen zu lassen. Von dem her ist es eine sehr, sehr gute Initiative, die auch dann das Bewusstsein schärft bei dem Verbraucher, beim Konsument. Und wir setzen im Vorfeld an und sagen, okay, liebe Gastronomie, gibt es Lösungen und Ansatzpunkte, wie können wir im Vorfeld reduzieren und vermeiden?
Ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen, den wir schon kurz angesprochen haben. Da geht es nochmal um die Händler und die Frage, was passiert mit den Resten? Und würde da ganz kurz nach Frankreich schauen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit bis zu den Nachrichten. Herr Dirnberger, da gibt es ja ein Gesetz. Die Supermärkte müssen die Reste abgeben an karitative Einrichtungen zum Beispiel. Wäre das hier auch denkbar?
Ich bin ja kein so Freund von so festen Gesetzen, aber ich denke, es wird immer vergessen, der Handel hat ja jetzt ein ureigenes Interesse, er möchte ja so möglichst wenig wegschmeißen, es kostet auch jede Menge Geld. Erstens mal wurde ja die Ware bezahlt und die Entsorgung kostet auch nochmal Geld. Was da jetzt auch Probleme sind in Frankreich, dass dann teilweise so viel Lebensmittel an den Tafeln, zu den Tafeln gekarrt werden, dass die eben, wie bei uns dann schon teilweise, gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und das ist ja auch, glaube ich, man muss eben die Ursachen bekämpfen, nicht, dass man einfach sagt, wo kommt das danach hin, sondern es sollte von Haus aus einfach viel weniger dann überhaupt überschüssige Ware bestehen.
Volle Regale bis kurz vor Ladenschluss, volle Kühlschränke zu Hause, ein riesiges Angebot, kein Mangel und das führt zur Verschwendung, der Überfluss. Millionen Tonnen Lebensmittel landen im Müll. Strategien dagegen besprechen wir mit unseren Gästen im Marktplatz. Und Herr Dirnberger, an Sie mal die Frage, als ja auch Vertreter des Handels, Ist das ein Problem, dass die Supermärkte, Ihr Supermarkt ja vielleicht auch, einfach ziemlich volle Regale haben? Könnte man nicht auch weniger anbieten?
Ja, der Kunde erwartet ja mittlerweile einfach diese Auswahl und das, glaube ich, kann man ihn auch nicht mehr wegnehmen. Das möchte er einfach haben, das erwartet er.
Da ist der Kunde jetzt wieder der Verantwortliche?
Ja, es hängen immer beide Seiten mit dran. Also da glaube ich, jeder muss halt seinen Beitrag leisten.
Wir haben jetzt, noch keinen Hörer. Doch, wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Uwe Wiegand aus Olsberg hat uns angerufen. Hallo, Herr Wiegand.
Hallo, guten Tag. Ich habe das mit Aufmerksamkeit verfolgt, weil das Thema mich auch beschäftigt. Und zwar bei der Lebensmittelverschwendung fällt mir immer wieder auf, dass am Samstagabend die Regale, die Fleisch- und Fischregale und Theken immer noch so proppevoll sind bis zum letzten Winkel. Und dann frage ich mich, wird das noch verkauft oder was macht man damit? Und ich vermute mal ganz stark, dass diese Lebensmittel dann einfach vernichtet werden. Oder liege ich da falsch? Das würde mich mal interessieren.
Tja, Herr Dierenberger, was passiert damit?
Also bei der Metzgerei, der Großteil, der wird schon wiederverwendet. Das wird jetzt nicht alles weggeschmissen. Bei Fisch gibt's halt, da wird ein Teil entsorgt, aber der Großteil ist jetzt am Samstagabend nicht das Problem. Das sind wirklich dann die frischen Produkte, weil es in der Bäckerei oder Fisch, aber der Rest ist jetzt kein großes Problem. Also alles, was halt extrem frisch ist, also Fisch, Hackfleisch, solche Geschichten, die kommen halt weg.
Ja, aber ich denke mir, die Menge, wenn jetzt Sie sprechen von Metzgereien, aber die ganzen Lebensmittelketten, die haben ja eine riesige Fleisch- und Wursttheke. Und wenn ich das mal auf Deutschland hochrechne, dann sind das ja irrsinnige Mengen, die dann einfach nicht verwertet werden. Was passiert damit? Also da möchte ich schon auch mal so eine kleine Anregung geben, auch in die Politik hinein, dass man da vielleicht auch einen Aspekt aufnimmt und da umdenkt. Und diese Mengen, dass die einfach nicht vernichtet werden. Das macht mir schon so ein bisschen Kopfzerbrechen.
Ja, das sind ja auch riesige Mengen. Ne? Das sind, also wenn man die Statistik anschaut, das sind um die 230.000 Rinder pro Jahr nur in den Privathaushalten und über 4 Millionen Schweine. Also wenn man das wieder zusammenlegt, sozusagen die Fleisch- und Wurstwaren. Ne? Also das sind riesige Mengen an Tieren, die wir vernichten.
Ja, eben. Das macht mir Sorgen, ja.
Das ist wahrscheinlich auch schwierig. Das können Sie, Herr Jans vom Foodsharing, Sie können das ja auch nicht retten. Das sind ja Lebensmittel, die Sie auch nicht retten können.
Teilweise retten wir auch Fleischwaren, aber die teilen wir eben nicht mehr weiter. Also jeder private Foodserver, der sowas rettet, der kann dann für sich selber entscheiden, ist es noch genießbar, ist es noch gut oder wie sieht es aus. Aber wir teilen das nicht mehr weiter, das ist ganz wichtig. Ja.
Herr Wiegand, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich gebe das jetzt trotzdem nochmal in die Runde. Was könnte man denn mit diesen Lebensmitteln, mit diesen tierischen Produkten machen? Also auch mit Fisch tatsächlich an einem Samstagabend. Was macht man damit? Gäbe es da Möglichkeiten, den noch irgendwie zu verarbeiten? Oder müssen wir uns damit abfinden, dass der in der Tonne landet?
Vielleicht könnte hier die Kennzeichnung auch noch besser werden. Also es gibt einige Einzelhandelsunternehmen, die deklarieren zum Beispiel 30% reduziert, knappes Datum, knapper Preis, sowas findet man. Und das ist doch auch schon eine Hilfe als Konsument. Und wenn man das jetzt auch an der Fischtheke finden würde, was weiß ich, so ab 16 Uhr, dann könnte man doch sagen, okay, das kriege ich jetzt etwas preiswerter, den bereite ich heute Abend zu und von daher habe ich dann kein Problem. Ich finde, da könnte der Handel auch noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten.
Oder ein knapperes Angebot. Herr Dierenberger, Sie haben schon gesagt, na, der Kunde möchte das, aber vielleicht kann man am Samstagabend eben nicht mehr das volle Sortiment erwarten, gerade bei solchen Produkten.
Nee, da geht es wieder echt zu dem Grundpunkt zurück. Es ist immer das Ureigeninteresse. Der Handel möchte ja so wenig wegschmeißen, wie es nur geht. Bloß der Kunde erwartet eben auch am Samstagabend um 18 Uhr, dass halt eben, wenn er da zum Grillen, was ich, seinen Fisch grillen möchte, dann muss der eben verfügbar sein. Und wenn er den bei mir nicht findet, dann geht er zum Konkurrenten gegenüber vom Parkplatz und kauft ihn halt dort. Und das ist halt immer so ein bisschen diese Doppelmoral, wo der Verbraucher einerseits sagt, ja, warum wird da so viel weggeschmissen, aber andererseits wird es auch erwartet. Also ich glaube, da sind immer beide Seiten auch gefragt.
Das ist auch noch Aufklärungsarbeit nötig.
Ja, das sehe ich auch so. Und da könnte man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel den Handel verpflichten würde, nicht mehr so viel anzubieten oder das sanktionieren würde, was am Schluss weggeworfen werden würde, dann könnte man wieder hinkommen, wenn das auf alle Unternehmen zutrifft und alle sozusagen sanktioniert werden, dann könnte sich wieder auch gesellschaftlich was ändern. Also früher war es ja auch so. Also als ich ein kleiner Junge war, gab es die Brezel halt nur bis nachmittags um 1:30, 2 oder so. Abends gab es keine frisch gebackene Brezel mehr. Ne? Und das hat sich eben geändert. Und da muss ich einfach insgesamt was tun in der Wahrnehmung. Ne?
Das heißt, die Sanktionierung auf der einen Seite, wir haben vorhin schon mal kurz das Haftungsrisiko für Händler angesprochen, Herr Dierenberger. Warum sehen Sie da auch so ein, das wäre sozusagen was, was Ihnen eher helfen würde als eine Sanktionierung. Warum sehen Sie da noch so einen großen Bedarf, dass sich da was ändern muss?
Genau, das ist, glaube ich, also mit Abstand der wichtigste Punkt, weil ich es jetzt auch von Kollegen mitbekommen habe, die dann auch nachgefragt haben, ja, wie machst du das mit dem Foodsharing und was sind da die rechtlichen Bedenken? Und man bekommt da von unterschiedlichen Behörden auch sehr unterschiedliche Aussagen, wie das Haftungsrisiko ist. Aber es ist einfach eine Unsicherheit für den Händler da. Und ich denke, es würden viel mehr da mitmachen, beziehungsweise vielleicht auch große Ketten aufspringen. Und da liegt eigentlich da ist wirklich eine Menge, was weggeworfen wird. Weil man redet zwar jetzt über diesen Fisch, aber das sind eigentlich im Endeffekt ist das die kleinste Menge, was weggeworfen wird, sondern die großen Mengen sind wirklich, also bei uns ist es pro Markt ungefähr ein Container an MHD-Ware, die wir jetzt nicht mehr wegschmeißen müssen durch dieses Verschenken. Wenn man das jetzt mal hochskaliert auf ganz Deutschland, dann da ist richtig Musik drin und dann, glaube ich, muss man sich wirklich erstmal auf die großen Brocken konzentrieren und da versuchen, da eine Rechtssicherheit zu schaffen, dass das wirklich alle machen können und dann kann man, wenn man diese großen Brocken geschafft hat, dann sich auch mal diesen, sage ich mal, den kleineren Mengen jetzt mit dem, die Fischmengen, wo jetzt weggeworfen werden, ist jetzt sicher deutlich weniger.
Aber diese Rechtssicherheit, die müssen wir auch einfordern. Und daher nochmal, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir sollten uns hier wirklich mal zusammentun und so einen Aufruf machen, damit die Politik auch handelt.
Also haben Sie das ja jetzt hier auch schon gemacht?
Ich möchte da Herrn Dierenberger total zustimmen. Wir haben auch schon Forderungen an die Politik gestellt, gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe schon vor 2 Jahren, wo wir zum Beispiel auch diese Rechtssicherheit fordern, wo wir sagen, wir haben das ja auch in Gesprächen mit den Behörden, teilweise werden einzelne Foodsaver oder die öffentlichen Verteiler, die wir haben, als Lebensmittelunternehmen eingeordnet. Und dann ist natürlich klar, dass diese Projekte relativ schnell wieder brach liegen, weil diese Auflagen niemand einhalten kann. Ne? Und da brauchen wir wirklich Regelungen für Unternehmen, die spenden wollen, aber auch für Menschen, die retten.
Also die Verbraucherzentralen haben Sie da auf jeden Fall an Ihrer Seite.
Es sind noch mehr Fragen gestellt worden von denjenigen, die uns zuhören. Wir sortieren das jetzt gemeinsam mit dem Kollegen Thomas Meiner, der ist ins Studio gekommen. Ja, das Hörertelefon ist auch noch weiter geschaltet. Was interessiert denn?
Die Rechtsfragen, die wir gerade eben gehört haben, das ist auch ein starkes Thema. Die Frage, was muss geändert werden? Wann mache ich mich strafbar und nicht? Und warum gibt es unterschiedliche Vorschriften? Wer darf Lebensmittel verkaufen, verschenken, die eben kurz vor diesem MHD, dieses schlimme Wort Mindesthaltbarkeitsdatum, was ja überall draufstehen muss, aber teilweise sehr unsinnig ist. Also diese Rechtsvorschriften, für wen sollte sich das in allererster Linie ändern? Was ist das dringendste Thema?
Ja, vor allen Dingen brauchen wir eine einheitliche Rechtssicherheit. Ne? Weil wir haben mit vielen Behörden eben Gespräche in verschiedenen Städten und ein Amt sagt, okay, ihr macht das von privat zu privat, was auch unserer Ansicht entspricht. Es geht uns gar nichts an, die anderen sanktionieren uns ganz krass, also die anderen verbieten es sogar. Also da gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen.
Die Dummheit, sagt ein Hörer, Herr Klein, gegen die Dummheit kommt auch der Deutschlandfunk mit der Marktplatzsendung nicht an. Und viele sagen aber, naja, man kann ja vielleicht doch was machen. So berichtet beispielsweise ein Hörer aus Königsheim bei Görlitz, seine eine Tochter geht in die Waldorfschule und da wird in der Schule gekocht, da wird aber auch eingekauft und auch preiswert eingekauft. Natürlich müssen die auch aufs Geld gucken, aber da wird den Kindern dann doch etwas mehr der Umgang mit den Lebensmitteln beigebracht. Die Bildung, die Schule. Ein großes Thema, klar können wir jetzt hier nicht ausführlich behandeln, aber vielleicht ein, zwei Stichworte dazu.
Das Thema Wertschätzung von Lebensmitteln.
Ja, Schulen sollten das auch wirklich wieder anbieten. Das war ja früher auch gang und gäbe und das darf man einfach nicht aus den Augen verlieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unseres Lebens, auch es sind Mittel zum Leben. Da gehört eine Wertschätzung dazu und das muss auch schon in der Schule erfolgen.
Wir machen da einige Aktionen auch in Schulen, es gibt ja einen virtuellen Fußabdruck von einem Lebensmittel. Wie viel Wasser steckt in einem Lebensmittel? Also 1 Kilo Rindfleisch, das sind 15.000 Liter virtuelles Wasser. Das entspricht über 200 Badewannenfüllungen. Und wenn man mit dieser These und mit dieser Aktion, mit diesen Botschaften an die Schüler, an den Verbraucher geht, dann kriegt man wieder ein anderes Bewusstsein für das Lebensmittel. Was steckt eigentlich an Arbeit, an Idealismus, an Ressourcen und so weiter überhaupt da drin? Und wenn ich dieses Bewusstsein schärfe, glaube ich auch, dass wir dann die Verschwendung dadurch auch durch die Sensibilisierung reduzieren können. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Herr Dürnberger sagt, der Kunde erwartet immer volle Regale. Und ich glaube, wir müssen ihn dahingehend sensibilisieren, was es für einen Aufwand bedeutet, diese Lebensmittel erstmal herzustellen, unabhängig vom Kostenfaktor.
Und Herr von Borstel, wir haben kurz in der Nachrichtenpause darüber gesprochen, dass wir ja auch ein Ziel haben, bis 2030 den Lebensmittelmüll zu reduzieren. Geben Sie uns mal den Masterplan. Was muss passieren, dass wir das Ziel, 50%, sagten Sie, dass wir das erreichen können?
Ja, Deutschland hat sich verpflichtet, 2015 die Lebensmittelabfälle bis 2030, also vom Acker bis zum Verbraucher, sozusagen vom Acker bis zum Teller, um 50% zu reduzieren. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Und hier sind ja in der Sendung viele tolle Initiativen und Innovationen dabei. Wir müssen uns gemeinsam zusammensetzen und gemeinsam Dinge erarbeiten und ich glaube auch den Druck dahingehend weiter erhöhen, um überhaupt das Ziel zu erreichen. Aber wir müssen dieses Ziel angehen und wir müssen dieses Ziel verfolgen. Nur dann, glaube ich auch, gibt es weitere Initiativen, weitere runde Tische, um genau dieses Thema konsequent anzugehen und die Ziele zu erreichen.
Und es gibt ja auch schon Erfahrungswerte aus anderen Ländern. Ich nehme mal das Beispiel Großbritannien. Da gibt es seit 8 Jahren oder schon länger sogar, gibt es freiwillige Maßnahmen zu diesem Thema Lebensmittelverschwendung. Und es hat nachweislich der vermeidbare Lebensmittelmüll nur um ca. 20% abgenommen. Das heißt, die haben innerhalb von 8 Jahren so 20% reduziert. Ne? Und wir wollen innerhalb von 10 Jahren jetzt auch wieder auf freiwilliger Ebene um über 50% reduzieren. Also da merkt man schon, Ebenen wir da sind. Ne?
Wenn wir jetzt aber vielleicht noch mal kurz das Beispiel Frankreich rausgreifen und die Verpflichtung des Handels dort. Es ist wohl so, dass dort trotzdem noch nicht jeder Supermarkt, obwohl es ja empfindliche Strafen gibt, die Waren aussortiert und dann eben für karitative Einrichtungen an die abgibt, sondern dass da zum Teil immer noch weggeschmissen wird und diese Lebensmittel dann auch mit Chemikalien besprüht werden, damit sie auch niemand mehr verwenden kann. Da ist ja die Frage, bringt so ein Gesetz dann tatsächlich etwas?
Ich glaube, da hätte ich einen Punkt dazu. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für den Handel. Der muss da auch ein bisschen umdenken und das auch verstehen, dass das eine Riesenchance für ihn ist. Weil was hat er davon, wenn er die Lebensmittel wegschmeißt? Die sind ja für ihn auch verloren, der hatte die Kosten schon dafür. Wenn man es jetzt aber zum Beispiel bei dem Foodsharing, wenn man es an den Kunden verschenkt, ist das für den auch erstens mal, kriegt er was geschenkt, hat ein gutes Gefühl und ist ja für den Handel im Endeffekt auch nur positiv. Und er spart die Müllkosten auch noch ein. Also er hat ja dadurch jetzt nicht, es ist jetzt nicht nur komplett eigennützig, sondern der Handel profitiert davon ja auch im Endeffekt. Weniger Müllkosten und er hat natürlich einen Pluspunkt für den Verbraucher dann auch.
Und sie binden ihre Kunden vielleicht
und
auch.
Und man bindet vielleicht den Kunden, genau. Ja.
Viele Hörer am Telefon haben das sehr auch unterstützt. Das Thema Frankreich wurde auch sehr oft erwähnt. Ein anderes Thema ist sind die Einkaufsmöglichkeiten für Singles. Da werden nur kleine Mengen gebraucht. Die müssen dann aber auch haltbar sein, aber nicht zu lange. Viel ist eingepackt, aber in kleinen Mengen teurer als das, was man in größerer Menge kauft. Das verführt dazu, mehr zu kaufen, als man braucht.
Und da kann man natürlich auch noch ergänzen, es gibt ja auch immer wieder Angebote von Kauf 3, Zahl 2. Sind das ja verlockende Angebote des Handels, die dann dafür sorgen, dass man doch am Ende mehr kauft, als man eigentlich verwerten kann?
Ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema einfach der Wertschätzung. Das hatten wir ja am Anfang auch schon. Und wenn man halt mal sieht, dass wir in Deutschland halt nur, was ich glaube, im Moment sind es um die 9% unseres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, dann hängt das sicher auch damit zusammen, dass wir eben viel wegschmeißen, weil einfach die Wertschätzung spiegelt sich halt auch im Preis wieder. Und wenn die Preise eben, wie sie in Deutschland sind, so extrem niedrig sind, dann schmerzt auch den Verbraucher oder den Kunden im Endeffekt natürlich weniger, wenn er dann das ein oder andere dann mal weggeschmissen wird und dann eben zum Kauf verführt wird durch die niedrigen Preise.
Aber warum muss die kleine Single-Packung dann gleich immer ein Drittel oder sogar noch mehr teurer sein?
Tja, da ist sicher auch noch Handlungsbedarf. Also bei uns melden sich auch viele Senioren, die damit Probleme haben, dass sie halt nicht die Verpackungsgröße finden, die sie brauchen für den Haushalt. Und wenn das Portemonnaie dann noch klein ist und man kauft dann, um auch dann Geld zu sparen, eine ganz große Tüte mit Porree, dann kommt es leider dazu, dass dann auch ein Teil nicht mehr gebraucht werden kann. Also ich denke, hier kann man auch noch vieles nachbessern. Da wird ja im Zuge der Plastikmüllreduzierung auch schon einiges getan, dass man sich mehr selbst abpacken kann. Das ist sicher auch ein guter Schritt in den Supermarkt.
Und es gibt ja auch immer mehr unverpackt Supermärkte. Ne? Genau. Also wir kommen wieder zu den Wurzeln zurück sozusagen.
Aber gerade das ist noch ein Problem für Singles. Beispielsweise beim Salat. Da wird viel zu viel eingepackt in großen Mengen und man hat gar nicht die Möglichkeit, sich kleine Mengen rauszusuchen. Wäre noch mehr lose Ware für Singles eine bessere Lösung? Auch bei Dingen, die es bisher nicht so einzeln so sehr gibt. Den Feldsalat zum Beispiel.
Ja, gute Idee. Mhm.
Wie ist das denn mit dem, wenn wir nochmal aufs Angebot schauen? Inzwischen bekommt man ja auch Dinge, die, also gerade bei Obst und Gemüse, und das ist ja auch das, was am meisten weggeworfen wird, bekommen wir auch im Winter, schreibt auch eine Hörerin, die sich aus Dresden gemeldet hat. In den Wintermonaten können wir Himbeeren kaufen, Erdbeeren. Muss das denn sein? Ist diese Nachfrage tatsächlich da? Da macht sie ein großes Fragezeichen dahinter. Sollte Regionalität und auch Saison vor allem mehr eine Rolle spielen?
Also ich glaube, für viele Konsumenten ist Regionalität schon ein wichtiges Einkaufsargument. Viele sagen ja auch, Regionalität ist das neue Bio, wobei das natürlich noch ein riesiger Unterschied ist. Aber trotzdem ist das ein wichtiges Einkaufskriterium und von daher ist es natürlich nicht zu verstehen, warum schon Erdbeeren und Himbeeren und zur Weihnachtszeit in den Regalen stehen. Aber es gibt eben Leute, die sind so, die sagen, Regionalität, Klimaschutz ist mir wichtig. Es gibt aber auch einige, denen ist das egal. Das ist leider immer noch so.
Mehrfach angesprochen wurde das Thema Verwertung von Restspeisen durch Tiere. Da gibt es die Hühnerhalter, die sagen, bei uns geht nichts weg, es geht auch nicht in die Biotonne, weil die Hühner fressen fast alles. Und andere sagen, ja, man kann ja manche Sachen auch in die Biotonne geben, dann werden sie wenigstens kompostiert. Also Restspeisen durch die Verwertung. Aber alles darf ja auch nicht verwertet werden. Restaurants beispielsweise dürfen ja Reste nicht einfach an Tiere verwerten. Wie ist das? Die Verwertung durch Tiere, durch Bauernhöfe. Ich kann ja auch nicht einfach was zum Bauernhof bringen.
Wenn man keine eigenen Tiere hat. Es gab ja früher in der Gastronomie den klassischen Schweineeimer. Da hat dann, wurde dann aus der Gastronomie das alles in einen Eimer getan und das haben die Schweine bekommen. Aber durch Schweinepest und andere Dinge, die passiert sind in den letzten Jahren, geht es auch gar nicht mehr. Und von dem her geht es, wenn dann, aus der Gastronomie in eine Biogasanlage. Ja? Also was alles, was beim Gast war und sozusagen kontaminiert ist, wird entsorgt und geht dann ja in die Biogasanlage.
Aber da sind wir halt wieder an dem Punkt am Ende der Kette, ne? Und dahinter verschanzen sich auch ganz viele Unternehmen, aber auch die Politik teilweise, dass sie immer wieder sagen, wir haben doch eine gute Kreislaufwirtschaft und so weiter, Abfallwirtschaftsgesetz und es kommt in die Biogasanlage, wird Energie draus, aber da wird ja ganz, ganz viel Fläche weltweit blockiert, ne? In anderen Ländern, wo Armut herrscht, wo Hunger herrscht, wo unsere Lebensmittel wachsen, die zu uns transportiert werden und hier wieder weggeworfen werden. Also ein sinnvoller Kreislauf ist das nicht, ne?
Ja, das ist auch dann zu spät diskutiert schon. Wir reden jetzt, können wir es der Landwirtschaft geben, geht es in Biogasanlage. Wir müssen viel, viel weiter vorne ansetzen. Genau, darum geht es eigentlich. Also die Ursache, ja, das ist eigentlich schon längst zu spät. Darüber brauchen wir nicht mehr diskutieren und damit retten wir auch nicht den Lebensmittelabfall und wir reduzieren ihn auch nicht.
Hier kommt gerade noch eine E-Mail rein, da wird der Vorschlag gemacht, ob es nicht möglich ist, durch die Digitalisierung, dass man 48 Stunden vorher eben online seinen Warenkorb befüllt, also und den dann später abholt und das, ob das, wird die Frage gestellt, nicht eine Möglichkeit ist, dass die Supermärkte am Ende eben nicht mehr so viele Lebensmittel vorhalten müssen, wenn man eben digital vorher bestellt hat und klar ist, was die Kunden möchten. Kann die Digitalisierung da eine Chance sein, Herr Dirnberger? Können Sie sich das vorstellen?
Gute Frage, bin ich jetzt nicht im Thema, aber ich denke, da tut sich ja mittlerweile ganz viel auch. Ich kann es jetzt nur von der Edeka berichten, da werden jetzt auch dann in Zukunft auch dann MHD-Daten für die ganzen Produkte mit eingespielt, direkt ins System und die Bestellung läuft jetzt bei vielen Bereichen mittlerweile automatisch, sodass wirklich sehr bedarfsgerecht die Ware dann wirklich täglich angeliefert wird und ich denke, da wird sich durch die Digitalisierung da auch noch sehr viel tun, weil das halt immer, eben weil es einfach das Interesse ist, möglichst wenig wegzuwerfen, auch möglichst bedarfsgerecht zu bestellen, das wird auch immer besser werden.
Digitalisierung war auch das Stichwort eines Hörers, der nochmal zu den Preisen etwas sagte. Kann man nicht das so auszeichnen, dass die Preise automatisch billiger werden, je länger das Verfallsdatum oder je eher sich das Verfallsdatum nähert?
Also das machen wir jetzt schon, das wird da ganz, also aber noch klassisch per Hand. Also zum Beispiel bei den Molkereiprodukten, die werden jetzt dreimal die Woche bei uns durchgeschaut und wenn jetzt zum Beispiel dann nur noch 2 Tage das MAD ist, dann wird es dann halt zuerst oder zum Beispiel 7 Tage dann wird's, oder 6 Tage, dann wird es zuerst um 50% reduziert und danach vielleicht geht man rauf, wenn es nur noch 1-2 Tage haltbar ist, bis 80%. Und damit kann man dann eigentlich schon den Großteil abverkaufen, aber das ist, glaube ich, auch ziemlich Standard. Aber ist halt natürlich wieder personalintensiv, kostet auch wieder Geld und Zeit.
Ja, deshalb eben die Frage, das automatisch zu machen.
Also noch funktioniert es nicht, aber wäre vielleicht ein Ansatz.
Eine Hörerin aus München hat sich gemeldet. Herr Jans, die Frage würde ich gerne oder die Anregung würde ich gerne an Sie weitergeben, weil Sie ja auch viel mit Händlern, mit Kunden, mit Bäckereien zum Beispiel auch zu tun haben. Wir haben das im Vorgespräch mal besprochen. Und sie schreibt hier, sie kommt abends nach 19.30 Uhr an einer Bäckerei vorbei, deren Regale noch voll sind mit Brot- und Brötchensorten, die man innerhalb der halben Stunde bis 20 Uhr nie im Leben verkaufen kann. Wenn Sie solche Produkte bei Bäckern abholen als Foodsaver, als Essensretter, wie geht es den Bäckern damit? Machen die das tatsächlich, weil sie glauben, dass sie dann einen Wettbewerbsvorteil haben? Oder?
Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Viele kommen auf uns direkt zu und sagen, ich tut mir einfach weh, die Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Bei manchen geht es auch ganz klar, das sagen sie uns meistens nicht offen, aber ist es manchmal so ein bisschen zu vermuten, dass es auch um Reduzierung der Abfallgebühren geht. Ne? Das ist ja auch eine große Menge, die da täglich anfällt. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach sagen, ja, das ist mir wichtig, dass die weitergegeben werden. Und natürlich auch oftmals der Grund, ich mache mir einen Aufkleber an die Tür, wir kooperieren mit Foodsharing, wir sind gegen Lebensmittelverschwendung, zeigt natürlich den Kundinnen auch, okay, wir machen was dagegen. Ne?
Es gibt einen Hörer, der sagt, Großbäckereien verbrennen altes Brot sogar wieder mit im Backofen zum Heizen von neuen Sachen.
Das gibt's ja, aber das ist immer wieder ein Punkt, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Das ist, sieht aus wie ein sinnvoller Kreislauf, aber das Getreide ist irgendwo gewachsen und so weiter. Ne?
Und ist ja schon mal erhitzt worden. Genau. Die Temperatur im Supermarkt, da wird zu viel in warmen Ecken gelagert und da kann man dann schon sehen bei den Mengen, so eine E-Mail eines Hörers, dass das gar nicht funktionieren kann. Müsste man also für die frischen Lebensmittel, gerade Obst, nicht einen Kühlraum einrichten, der etwas anders temperiert ist als der Rest vom Supermarkt?
Das ist eigentlich Standard, das ist ganz normal. Also da glaube ich, ist wieder Desinformation, weil also die kühlpflichtigen Produkte, die werden auch alle gekühlt. Es gibt bei der Edeka zumindest extra Obst.
Ja, weil der Hörer meint ja die Sachen, die nicht kühlpflichtig sind, aber sich trotzdem natürlich gekühlt länger halten.
Das wird auch alles gekühlt. Da ist wieder das Gleiche. Das hat ja der Händler, ist es sein eigenes Interesse, damit sich sein Obst, das er bestellt hat, möglichst lange frisch hält. Also alles, was man wirklich kühlen kann, wird auch gekühlt.
Ja, Dirnberger, eine Frage, die mich noch interessiert, weil wir vorhin auch das abgepackte Obst und Gemüse angesprochen haben. Wenn Sie, sagen wir mal, so eine Packung von 3 Paprika haben, die so klassisch eingeschweißt sind in 3 Farben, eine davon ist vielleicht ein bisschen angefressen, vielleicht auch schimmelig, kann ja passieren. Die anderen beiden dürfen Sie dann auch nicht mehr verkaufen. Die ganze Packung kommt weg oder gäbe es da die Möglichkeit, die 2, die noch gut sind, rauszunehmen?
Doch, die könnte man schon noch verkaufen.
Das
geht bloß immer darum, dass es die gleiche Qualität ist. Oft sind einmal diese dreifach abgepackten, ist dann eher die günstigere Qualität und die einzelne lose Ware sind dann die hochwertigere Ware. Von der Größe her, vom Aussehen her. Und dann kann man es natürlich nicht vermischen, sondern muss man es auch wieder getrennt verkaufen. Okay. Aber das ist natürlich machbar. Also das wird dann nicht weggeworfen.
Die Weiterverwertung im Sinne von Aufheben. Tobias Bauer sagt noch, wir sollten nochmal ansprechen, die Haltbarmachung. Einkochen, fermentieren, trocknen. Nochmal ganz kurz, was ist sozusagen angesagt heute?
Frau Spartau vielleicht?
Also hauptsächlich natürlich einfrieren, fermentieren und trocknen. Da muss man ja auch entsprechende Geräte oder Gefäße haben. Also das ist nicht mehr üblich in allen Haushalten, obwohl es auch Trends gibt, das wieder zu tun. Aber letztlich das Beste ist immer noch das Einfrieren.
Ich würde sagen, dann kommen wir hier an dieser Stelle auch langsam zum Ende der Sendung. Es kommen immer noch Fragen rein. Wir können jetzt leider nicht mehr alle beantworten, versuchen das im Nachgang der Sendung noch zu tun. Was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Das war unser Thema heute im Marktplatz. Vielen Dank an meine Gäste David Jans von Foodsharing, Thorsten von Borstel von der Initiative United Against Waste. Sie beraten Großküchen, Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg und Raphael Dirnberger, Edeka-Marktleiter, zugeschaltet aus Regensburg. Vielen Dank auch an Thomas Meinert für die Hörerfragen an Regie und Technik. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Sina Fröndrich. Danke für die rege Teilnahme an dieser Sendung. Tschüss und ja, noch einen schönen Donnerstag.